Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea unter anderem über die kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts und wie sich Bürger und Politiker zu dem Vorgang äußerten. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yoon hebt Ausnahmezustand auf Antrag der Nationalversammlung wieder auf. Yoons Chefberater wollen geschlossen zurücktreten. Oppositionsparteien reichen Amtsenthebungsantrag gegen Präsident Yoon im Parlament ein. Präsident Yoon Suk-yeol hat am Mittwochmorgen den Ausnahmezustand aufgehoben. In einer Fernsehansprache gegen 4:20 erklärte Yoon, dass er die Forderung des Parlaments sofort akzeptieren und den Ausnahmezustand durch das Kabinett aufheben werde. Die Ankündigung erfolgt etwa 3,5 Stunden, nachdem die Nationalversammlung den entsprechenden Antrag verabschiedet hatte. Yoon sagte, dass er das Kabinett sofort einberufen habe, jedoch die notwendige Mindestanzahl an Mitgliedern noch nicht erreicht sei, da es zu früh am Morgen sei. Er fügte hinzu, dass der Ausnahmezustand aufgehoben werde, sobald das Quorum erfüllt sei. Gleichzeitig forderte Yoon die Nationalversammlung auf, verantwortungslose Handlungen, die die staatlichen Funktionen lähmten, wie wiederholte Versuche von Amtsenthebungen zu unterlassen. Unterdessen teilte die Regierung mit, dass um 4.30 Uhr eine Kabinettssitzung abgehalten wurde, in der der Beschluss zur Aufhebung des Ausnahmezustands verabschiedet wurde. Die Chefberater von Präsident Yoon Suk-yeol haben nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts geschlossen ihren Rücktritt angeboten. Das Präsidialamt informiert am Mittwochvormittag die Presse über die Entscheidung. Wie verlautete, hätten Stabschef Chung Jin-sok, der nationale Sicherheitsberater Shin Won-sik, der Direktor für nationale Politik Song Tae-yoon sowie die Chefsekretäre bei einem Treffen am Mittwochvormittag den Beschluss gefasst. Nach der zweiten Ansprache des Präsidenten in den frühen Morgenstunden zum Kriegsrecht gab es von Seiten des Präsidialamtes keine weitere Stellungnahme. Berichten zufolge waren die meisten Mitglieder des Beraterstabs im Präsidialamt bis kurz vor Yoons Bekanntmachung am späten Dienstagabend nicht über den Plan informiert gewesen, das Kriegsrecht zu verhängen. 6 Oppositionsparteien haben einen Antrag auf Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk-yeol gestellt. Vertreter der Demokratischen Partei, der Partei für den Umbau Koreas und von 4 weiteren Parteien reichten den Antrag um 14.43 Uhr am Mittwoch bei der Nationalversammlung ein. Alle 191 Abgeordneten der 6 Oppositionsparteien beteiligten sich daran. Die Opposition will am Freitag oder Samstag die Abstimmung über den Antrag zustande bringen. Am Donnerstag soll dieser in die Plenarsitzung eingebracht werden. Der Vereinigte Generalstab JCS Südkoreas hat eine Dringlichkeitssitzung von Einsatzkommandeuren abgehalten. Nach Angaben des JCS fand das Treffen am Mittwochvormittag unter Vorsitz von Generalstabschef Kim Jong-su per Videoschaltung statt. Kim forderte die gesamten Streitkräfte auf, ihre Einsatzdisziplin aufrechtzuerhalten und sich auf die Überwachung und den Wachdienst gegenüber Nordkorea zu konzentrieren. Er ordnete zudem an, als oberste Priorität die Sicherheit der Bürger zu schützen und eine feste Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten, damit Nordkorea nicht zu Fehleinschätzungen verleitet werde. Unmittelbar nach der Ausrufung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk-yeol am Vorabend kamen an wichtigen Einrichtungen, darunter dem Parlamentsgebäude und dem Solar-Rathaus, Soldaten zum Einsatz. Darunter befanden sich auch Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos des Heeres. Nordkorea hat bislang nicht auf die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea reagiert. Nordkoreas Staatsmedien berichteten mit Stand Mittwochvormittag nicht darüber, dass Präsident Yoon Suk-yeol am Vorabend das Kriegsrecht verhängt und später wieder aufgehoben hatte. Die Zeitung Rodong Shinmun schrieb lediglich, dass Organisationen verschiedener Bereiche in Südkorea am Montag Erklärungen veröffentlicht und den Rücktritt von Yoon Suk-yeol und die Abschaffung faschistischer schlechter Gesetze gefordert hätten. Nach der zwischenzeitlichen Ausrufung des Kriegsrechts will die Regierung sich dafür einsetzen, Unsicherheit in der Wirtschaft und auf den Finanzmärkten zu beseitigen. Das wurde am Mittwoch bei einer Dringlichkeitssitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister beschlossen. Finanzminister Choi Sang-mok erklärte, dass eine Taskforce eingesetzt werde, um die wirtschaftliche und finanzielle Lage rund um die Uhr überwachen zu können. Mittels seiner Überwachung in Echtzeit sollten Schocks für die Realwirtschaft verhindert werden. Die Zentralbank Bank of Korea beschloss auf einer außerordentlichen Sitzung ihres Geldpolitikausschusses Maßnahmen zur Marktstabilisierung. Ab dem heutigen Mittwoch würden Rückkaufvereinbarungen genutzt, um kurzfristig mehr Liquidität zu beschaffen. Die Maßnahme ist den Angaben zufolge bis Ende Februar befristet. Die USA und weitere Länder haben sich besorgt über die zwischenzeitliche Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea geäußert. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA sagte am Dienstag, Washington sei erleichtert, dass Yoon hinsichtlich seiner besorgniserregenden Ausrufung des Kriegsrechts den Kurs geändert und das Votum der Nationalversammlung zur Aufhebung des Kriegsrechts respektiert habe. Die Demokratie sei die Grundlage des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA. Die USA würden die Situation weiterhin genau beobachten, hieß es. Der Sprecher hatte zuvor deutlich gemacht, dass es keine Meinungsabstimmung zwischen Seoul und Washington über die Ausrufung des Kriegsrechts gegeben hatte. Die USA sei nicht vorab informiert gewesen, hat es geheißen. Ein Sprecher der Europäischen Union sagte, dass die Situation in Südkorea genau beobachtet werde. Das Auswärtige Amt Deutschlands teilte auf der Plattform X mit, man verfolge die Entwicklungen in Südkorea genau und mit großer Besorgnis. Strommasten über die Leitungen zur Industriezone Kaesong in Nordkorea liefen, sind umgeknickt. Das zeigt ein Video, das Südkoreas Vereinigungsministerium am Dienstag veröffentlichte. Zu sehen sind Freileitungsmasten an der Kyung-il-Straße zwischen der militärischen Demarkationslinie und dem Industriepark Kaesong, die ins Wanken geraten und schließlich einstürzen, nachdem nordkoreanische Soldaten Stromleitungen durchtrennt hatten. Die Bilder wurden am 30. November von einer Überwachungskamera des südkoreanischen Militärs aufgezeichnet. Die Stromleitungsanlagen waren 2006 vom südkoreanischen Stromversorger KEPCO gebaut worden, um den innerkoreanischen Industriekomplex mit Strom aus Südkorea zu versorgen. Nach Nordkoreas viertem Atomtest im Januar 2016 wurde die Stromversorgung im Monat darauf eingestellt. Im Rahmen seiner Maßnahmen für den Abbruch der Beziehungen zu Südkorea arbeitet Nordkorea seit dem 24. November daran, die Stromleitungen zu entfernen. Die koreanische Kultur der Herstellung fermentierter Soßen Jang ist in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden. Der zwischenstaatliche UNESCO-Ausschuss für immaterielles Kulturerbe gab bekannt, am Dienstag auf seiner 19. Sitzung diese endgültige Entscheidung getroffen zu haben. Bei der Jang-Herstellung handelt es sich um eine der traditionellen koreanischen Esskulturen, die seit der Antike überliefert sind. Sie umfasst nicht nur die Soßen selbst, sondern auch den gesamten Prozess von der Zubereitung der Zutaten bis zur Herstellung von Jang. Der Ausschuss bezeichnete die Herstellung von Jang als einen Grundpfeiler der koreanischen Küche. Jeder Haushalt habe seine eigenen Methoden der Jang-Herstellung, die die einzigartige Familiengeschichte und Traditionen widerspiegeln. Nun hat Südkorea insgesamt 23 Einträge auf der repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Damit liegt das Land bei der Anzahl der Einträge weltweit an fünfter Stelle. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul begrüßt Sie Kang Jung-ha wieder ganz herzlich zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. In der Nacht vom gestrigen Dienstag auf Mittwoch war in Südkorea die Lage sehr angespannt. Präsident Yoon Song-yeol hatte am Dienstag überraschend den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Maßnahme wurde zwar durch ein Votum des Parlaments wieder aufgehoben, die Menschen im Land befanden sich jedoch mehrere Stunden in einem Schockzustand. Mehr darüber heute im ersten Teil. Im Anschluss hören Sie Korea hautnah. Weiter geht es mit einem Bericht über die Einführung eines mobilen Personalausweises und zum Schluss hören Sie die Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Wir melden uns gleich wieder nach etwas Musik. Pum, Yorum, Kaul, Kaul singt Du bist mein Frieden.
Don't want
In der Nacht von Dienstag auf den heutigen Mittwoch hat in Südkorea für einige Stunden eine sehr ernsthafte Situation vorgelegen. Präsident Yoon Song-yeol hatte am Dienstag gegen 23 Uhr den Ausnahmezustand verhängt. In einer Ansprache aus dem Präsidentenbüro betonte er, dass diese Maßnahme notwendig sei, um pro-nordkoreanische Kräfte zu beseitigen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. General Park An-soo wurde zum Befehlshaber des Kriegsrechtskommandos ernannt und erklärte, dass alle Aktivitäten des Nationalparlaments und der Lokalparlamente, politische Vereinigungen sowie Versammlungen im ganzen Land verboten werden. Etwa zwei Stunden später drang eine aus Fallschirmjägern bestehende sogenannte Kriegsrechtsarmee in das Gebäude des Parlaments ein. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen zwischen Soldaten und dem Parlamentspersonal, Journalisten, Bürgern und anderen Zivilisten. Mitarbeiter im Parlament errichteten Barrikaden und versuchten verzweifelt, das Eindringen der Soldaten in den Plenarsaal zu verhindern. Das Parlament hielt eine dringliche Plenarsitzung ab, um den Beschluss zur Aufhebung des Ausnahmezustands zu behandeln. Die 190 anwesenden Abgeordneten stimmten einstimmig für den Antrag auf Aufhebung. Etwa 3,5 Stunden nachdem die Nationalversammlung den Antrag verabschiedet hatte, wurde der Ausnahmezustand aufgehoben. Präsident Yoon erklärte in einer Fernsehansprache gegen 4.20 Uhr, dass er die Forderung des Parlaments akzeptieren werde. Die größte Oppositionspartei Minjoo-Partei DP kritisierte Yoons Vorgehen als einen misslungenen Staatsstreich. Park Chan-dae, Fraktionschef der DP, sagte in einem Gespräch mit Journalisten, auch wenn der Ausnahmezustand aufgehoben wird, könne sich der Präsident nicht vor Anklagen wegen Hochverrats schützen. Er fügte hinzu, es sei nun eindeutig, dass Yoon nicht mehr in der Lage sei, die Regierung ordnungsgemäß zu führen. Er sollte daher sofort zurücktreten. Jo-guk, der Vorsitzende der Partei für den Umbau Koreas, sagte, die Ausrufung des Kriegsrechts sei ein Putschversuch, der von loyalen Anhängern von Präsident Yoon initiiert worden sei. Jo sagte an Präsident Yoon und Verteidigungsminister Kim Jong-hyun gerichtet, sie seien eine Schande für Südkorea und Feinde der Demokratie. Beide müssten vor Gericht gestellt werden. Eine Allianz für die Amtsenthebung von Präsident Yoon, in der Abgeordnete verschiedener oppositioneller Parteien vertreten sind, gab in einer Erklärung bekannt, dass Yoon die Tür zu seiner Amtsenthebung selbst geöffnet habe. Die Allianz werde die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens vorantreiben. Auch die Bürger waren schockiert und fassungslos. Insbesondere die Bürger von Gwangju waren erschüttert, als sie sahen, wie bewaffnete Soldaten in das Parlament eindrangen. Das Geschehen erinnerte sie an die Demokratiebewegung von Gwangju 1980, die von Kriegsrechtstruppen mit einem Massaker niedergeschlagen wurde. Eine Bewohnerin von Gwangju sagte, Gwangju sei eine Stadt mit schmerzhaften Erinnerungen an das Kriegsrecht vom Mai 1980. Ihre Familie habe die ganze Nacht vor Angst gezittert. Zuerst habe sie gedacht, es sei eine Falschmeldung, aber nachdem sie den Fernseher eingeschaltet und die Bilder gesehen hatte, konnte sie die ganze Nacht nicht schlafen. Sie habe sich immer wieder gefragt, ob das, was gerade geschehe, wirklich wahr sein könne. Eine andere Bewohnerin der Stadt erzählte kurz bevor sie einschlief, habe es immer wieder Benachrichtigungen über den Messenger-Dienst KakaoTalk gegeben. Sie habe zunächst gedacht, dass in Korea ein Krieg ausgebrochen sei. Sie habe nicht schlafen können aus Angst, die Abgeordneten würden festgenommen. Ein Bewohner von Seoul sagte, er sei verwirrt gewesen, weil er plötzlich nicht mehr auf Kryptowährungs-Apps zugreifen konnte. Er habe davon gehört, dass auch die Medien kontrolliert werden konnten und es habe sich angefühlt, als ob sein ganzes Leben unter Kontrolle stehen würde. Der Mann sagte, es war eine Realität und es war schlimmer als im Film. So etwas möchte er nie wieder erleben. Yang Tse-hyuk, der Vorsitzende der Hinterbliebenen der Opfer der Demokratiebewegung von Gwangju, sagte, die Erklärung des Ausnahmezustands durch Yoon Song-yeol sei eine willkürliche und unbegründete Handlung, die das Volk ins Chaos und in eine Krise stürze. Es sei ein klarer Beweis dafür, dass er als Staatsführer nicht qualifiziert sei und nicht über das für den Posten erforderliche Verantwortungsbewusstsein verfüge. Es fühle sich an, als wäre der Albtraum von 1980 wieder da. Die Stadt Gwangju, die Provinz Südcholla und andere lokale Parlamente riefen über Nacht ihre Führungskräfte zu einer Notbesprechung ein, um Maßnahmen gegen die Situation zu ergreifen. Der Bürgermeister von Gwangju, Kang Gi-jung, verurteilte die Kriegsrechtserklärung als etwas, das absolut nicht akzeptiert werden kann. Er sagte, wir haben die Mörder von 1980 bestraft und die Diktatur gestoppt, sodass die Demokratie erblühen konnte. Jetzt müssen wir die Demokratie, die in einem Augenblick zusammengebrochen ist, Stein für Stein wieder aufbauen. Das Kriegsrecht, bei dem das Militär zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung eingesetzt wird, wurde seit der Gründung der Republik Korea im Jahr 1948 insgesamt 16 Mal verhängt. Zuletzt wurde in Südkorea das Kriegsrecht im Jahr 1979 ausgerufen, kurz nach dem Attentat auf den damaligen Präsidenten Park Chung-hee am 26. Oktober 1979. Diese Kriegsrechtsmaßnahme wurde am 17. Mai 1980 von den sogenannten neuen Militärführern wie Son Doha und Roh Tae-woo landesweit ergriffen. In der Folge kam es landesweit zu Protesten und Demonstrationen, bei denen das neue Militärregime verurteilt wurde, was schließlich zur Gwangju-Demokratiebewegung im Mai 1980 führte. Das damalige Kriegsrecht wurde bis zum 24. Januar 1981 aufrechterhalten. Zeit für Korea hautnah. In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen ein Jangguk-Theaterstück vor über das Leben des legendären Hansun-Meisters der Joseon-Zeit, Inalchi. Das nationale Jangguk-Ensemble erzählte neulich in einem neuen Stück mit dem Titel »Die Geschichte von Inalchi« über den Bansuri-Meister Lee Kyung-suk. Der Name Inalchi war das Künstlerpseudonym des berühmten Sängers Lee Kyung-suk, der zur späten Joseon-Zeit aktiv war. Zu dieser Zeit nannte man die Personen, die Seilakrobatik vollführten und Witze erzählten oder sangen, Zülgwangde oder Orumsani. Der Name Inalchi wurde ihm aufgrund seiner Schnelligkeit und Geschicklichkeit beim Seiltanzen gegeben. Hören wir Song Jong-im, der das Jangguk-Stück inszeniert hat.
나다워지자 너다워지자처럼 이날치 명창께서 고집스럽게 본인의 삶을 걸었던 것처럼 우리도 본인의
Werde du selbst, sei du selbst. Genau wie Meister Inalchi sein Leben unbeirrbar gelebt hat, auch wir sollten den Weg, den wir gehen, mit Freude verfolgen und egal, ob jemand es anerkennt oder nicht. Es steckt eine Bedeutung darin, die auch ohne Worte durch künstlerische Wahrnehmung erfasst werden kann. Und visuell wird diese Bedeutung auch ausreichend vermittelt. Ich glaube, dass das Leben eines Künstlers, unabhängig von der Sprache, dasselbe ist. Daher hoffe ich, dass dieses Stück an verschiedenen Orten in verschiedenen Sprachen wieder aufgeführt wird. Meister Lee Kyung-suk führte zunächst ein Leben als Diener einer Yangban-Familie in Tamyang in der Provinz Südcholla. Später schloss er sich der reisenden Theatergruppe Namsadangpae an und begann Seiltanz zu lernen, wodurch er schließlich den Weg eines Seiltänzers und Sängers einschlug. Lee Kyung-suk ist bekannt dafür, die sozialen Fesseln der Joseon-Dynastie überwunden und sein Schicksal als Künstler selbst in die Hand genommen zu haben. Obwohl er mit dem Seiltanz in die Welt der traditionellen Künste eintrat, hatte er eine Leidenschaft für Bansuri und strebte danach, ein Sänger zu werden. Um dies zu erreichen, wurde er der Trommelspieler des Meisters Pang Man-sun, der den Tungpyeongje-Stil des Bansuri in der östlichen Region von Honam praktizierte. Auf diese Weise lernte er die Kunst des Singens. Nachdem er Meister Pang Man-sun verlassen hatte, traf er den Bansuri-Sänger Park Yu-jeon, der den Seopyeongje-Stil des Bansuri aus der westlichen Region von Cholla praktizierte und begann intensiv damit, Bansuri zu lernen. Meister Park Yu-jeon war einer der 8 berühmten Bansuri-Meister, die die späte Joseon-Dynastie repräsentieren. Die Rolle des Inalchi wird in dem Stück von 2 Schauspielern des nationalen Jangguk-Ensembles übernommen, die jeweils ihren eigenen Charme zeigen. Hören wir zunächst den Schauspieler Lee Kwang-bok.
이날치 명창을 표현해야 되고 그 이날치 명창을 저희가 감히 어떻게 흉내내겠습니까? 그 이날치 명창이 가진
Ich musste Meister Inalchi darstellen, aber wie konnte ich es wagen, ihn nachzuahmen? Seine einzigartige Ausstrahlung, wie konnte ich das überhaupt zeigen? Das war die große Herausforderung. Es fühlte sich eher an wie ein Übergang zwischen Szenen, wie in einem Drama oder Film, als ein einzelner Handlungsstrang. Die Szenen vermittelten das Gefühl, dass die Jahre im Zeitraffer vergehen. Als ich das Drehbuch las, hatte ich diesen Eindruck. Zum Schluss lassen wir Schauspieler Kim So-in zu Wort kommen.
이날치 선생님을 제가 표현한다는 것 자체는 굉장히 영광스러운 일이잖아요. 그리고 너무 한 시대를 풍미하셨고.
Es war mir eine Ehre, Meister Inalchi darzustellen. Er war ein legendärer Pansori-Sänger, der seine Zeit prägte und daher kann man ihn nicht ohne weiteres darstellen. Aufgrund der Besonderheit dieses Drehbuchs ändert sich das Alter ständig. Ich habe versucht, mich entsprechend dem Alter auszudrücken und zu üben. Die Gedanken der heutigen Menschen über Inalchi sind auch in der Geschichte von Inalchi enthalten. Wenn ich Inalchi wäre, wäre ich sehr glücklich darüber. Es muss ein großartiges Gefühl sein, mehr als 100 Jahre später in einem Werk geehrt zu werden, fast wie in einem Heldenepos.
나를 회자해주는 작품이 나온다는 거는 어떻게 보면은 정말 위인전에 나온 것 같은 느낌일 것 같아요.
이 deutschen Programme von KBS World Radio können Sie auf Kurzwelle, unsere Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch folgen Sie uns gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen schreiben Sie bitte an german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache.
Demnächst wird ein sogenannter mobiler Personalausweis eingeführt. Das heißt, der Personalausweis kann auf dem Mobiltelefon gespeichert werden, sodass man keinen physischen Ausweis mehr mit sich führen muss. Das Ministerium für Inneres und Sicherheit kündigte an, dass der Entwurf zur Änderung des Einwohnerregistergesetzes, der die Grundlage für die Ausstellung des mobilen Personalausweises enthält, am 27. Dezember in Kraft treten werde. Die Einzelheiten zum Verfahren und den Sicherheitsmaßnahmen wurden neulich im Kabinett beschlossen. Der mobile Personalausweis kann von jedem Bürger ab 17 Jahren beantragt werden, der bereits einen Personalausweis besitzt. Um den mobilen Personalausweis zu erhalten, muss man einfach einen einmalig generierten QR-Code im Einwohnermeldeamt scannen, um ihn sofort zu erhalten. Wenn das Handy gewechselt wird, muss der neue Personalausweis erneuert werden. Bürger, die bereits einen physischen IC-Personalausweis besitzen, können den mobilen Personalausweis direkt auf ihr mobiles Telefon übertragen. Um die Verbreitung des mobilen Personalausweises zu fördern, wird 468.000 Bürgern, die 2000 geboren wurden und ihren ersten Personalausweis erhalten, der IC-Personalausweis kostenlos ausgestellt. Zudem wurden verschiedene Sicherheitstechnologien wie Blockchain und Verschlüsselung angewendet, um Datenlecks und Missbrauch zu verhindern. Der mobile Personalausweis kann nur auf einem Handy im Namen des Eigentümers ausgestellt werden. Um die neuesten Sicherheitsstandards zu gewährleisten, muss er alle 3 Jahre erneuert werden. Im Falle eines Verlusts des Handys wird die Gültigkeit des mobilen Personalausweises aufgehoben, um zu verhindern, dass persönliche Daten in die Hände von Fremden gelangen. Der mobile Personalausweis soll in einer Pilotphase ab dem 27. Dezember in 9 Kommunen wie Sejong und Koyang in der Provinz Gyeonggi über einen Zeitraum von etwa 2 Monaten getestet und danach landesweit eingeführt werden. Zudem wird die Regierung die wichtigsten Einzelgesetze überarbeiten, um Papierdokumente durch elektronische Dokumente zu ersetzen. Dies ist eine Maßnahme zur Umsetzung einer papierlosen Verwaltung. Die Bequemlichkeit für die Bürger wird erhöht und die Kostenersparnis wird voraussichtlich mehrere Milliarden Won jährlich betragen. Mit dieser Änderung wird es nun möglich, in den Gesetzen, die die Aufbewahrung von Originalen vorschreiben, nicht nur originale Papierdokumente, sondern auch elektronische oder digitalisierte Dokumente aufzubewahren. Wenn eine Überprüfung oder Bestätigung des Originals vorgeschrieben ist, kann dies nun auch durch den Abgleich mit digitalisierten Dokumenten erfolgen. Zudem wird es möglich sein, die Identität mit einem mobilen Ausweis zu überprüfen, wenn das Gesetz die Vorlage des Originalausweises verlangt.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die Boygroup 17 tritt nächste Woche bei der renommierten Musikpreisverleihung Billboard Music Awards in Los Angeles auf. Das wurde im Instagram-Auftritt zu der Veranstaltung bekannt, wie südkoreanische Medien am Dienstag meldeten. Demnach wird die Gruppe bei der Zeremonie am 12. Dezember das Lied Love, Money, Fame singen, in dem auch der US-amerikanische Musikproduzent DJ Khalid zu hören ist. 17 sind bei den Billboard Music Awards übrigens auch für einen Preis nominiert, und zwar in der Kategorie Beste K-Pop-Künstler auf Tournee. Vor kurzem erst hatte 17 bei den MTV Video Music Awards die Auszeichnung als beste Gruppe erhalten. Die Billboard Music Awards gelten neben den Grammy Awards und den American Music Awards als prestigeträchtigste Auszeichnung in den USA im Musikbereich. Beim Sublabel Adore des Unterhaltungsunternehmens Hype ist noch immer keine Ruhe eingekehrt. Dort war es wegen der Absetzung der CEO Min Hee-jin zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf sich die Girlgroup NewJeans auf die Seite ihrer ehemaligen Managerin stellte. NewJeans will Adore nun verlassen. Adore verwies jedoch umgehend auf den bis zum 31. Juli 2029 laufenden Vertrag. Das Label will seine vertraglichen Pflichten erfüllen und an dem für März geplanten Fantreffen festhalten. Außerdem soll wie geplant Mitte März das neue Album erscheinen und im zweiten Halbjahr eine Welttournee stattfinden. Zurzeit würden neue Produzenten gesucht, damit die künstlerische Identität und der künftige Erfolg der Gruppe gewahrt blieben, hieß es. Am vergangenen Donnerstag hatte NewJeans bei einer Pressekonferenz angekündigt, die Verträge aufkündigen zu wollen und dies mit Vertragsverletzungen begründet. Auf eine zwei Wochen vorher gestellte formale Anfrage wegen bestehender Probleme sei nicht reagiert worden. Außerdem stehen Vorwürfe im Raum, dass die NewJeans-Mitglieder bei Hype ausgegrenzt würden. Zu den Forderungen nach einer Wiedereinsetzung Mins hieß es von Adore, dass laut Vertrag keine bestimmte Person als CEO vorgesehen sei und daher keine Vertragsverletzung vorliege. Wie war es überhaupt zu dem Streit um Min gekommen? Hype hatte ihr vorgeworfen, Adore und NewJeans von dem Unternehmen Hype abzuspalten. Die Managerin bestritt die Vorwürfe jedoch, als sie im August abgesetzt wurde. Min wurde quasi als Friedensangebot ein Posten im Vorstand von Adore gegeben, von dem die Managerin aber kürzlich zurücktrat. NewJeans bekräftigten am vergangenen Freitag ihre Entscheidung, Adore wegen Vertragsverletzungen zu verlassen. NewJeans zufolge sei das Kündigungsschreiben am 29. November eingereicht worden und bereits seit dem Tag gültig. Die Girlgroup G-Friend wird ein kurzes Comeback geben. Die Gruppe wurde vor fast 4 Jahren aufgelöst, im kommenden Monat soll es aber noch einmal ein Sonderalbum geben. Das teilt ihre Agentur Source Music am Montag mit. Das Sextett wird am 6. Januar einige der Lieder vorab veröffentlichen. Das Album selbst erscheint dann am 13. Januar zum 10. Jubiläum der Gruppe. Am 18. und 19. Januar sind außerdem in Seoul Konzerte geplant. Ziel sei es, den Fans zum Jubiläum schöne Erinnerungen zu ermöglichen. G-Friend, der Name steht für Girlfriend, debütierte im Jahr 2015 mit der EP Season of Glass. Die Gruppe wurde besonders mit Liedern wie Me Gustas Tu, Rough und Navillera bekannt. Im Mai 2021 gingen die Mitglieder mit Ablauf der Verträge getrennte Wege. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Sweden Setakso singt Telefon und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Herzlich zu Alltagskoreanisch, heute mit der folgenden Szene aus der Serie All About My Mom.
Hey, Joe. 좀 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니, 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마. 안 그래도 돼.
병 주고 약 주니?
Um die Beziehung mit Hyeonggyu zu beenden, beschließt Haeju bei seiner Anwaltsfirma zu kündigen. Sanuk findet, dass Haeju damit zu weit geht und macht Haejus Mutter klar, dass sie ihren Job nicht aufzugeben braucht. Das aber ärgert Haejus Mutter umso mehr, da ihre Tochter natürlich weitergearbeitet hätte, wenn Sanuk nicht gegen ihre Heirat mit Hyeonggyu gewesen wäre. So schreit sie ihr mit unserem Ausdruck der Woche entgegen: Pyeongju-go yakju-ni. Noch einmal, 병주고 약주니. Für jetzt versuchst du wieder alles zurechtzubiegen, nachdem du uns das Problem eingebrockt hast? Da diese rhetorische Frage eine Art Anschuldigung ist, sollten Sie sich diese nicht höfliche Form nur für Gespräche im vertrauten Kreis merken. Hören Sie sich den Ausdruck noch einmal im O-Ton an.
병주고 약주니? 병 주고 약 주니? 병 주고 약 주니?
Heute wollen wir uns aus der Szene noch den folgenden Satz zusammen vornehmen.
그러니까 그때까지만 참아줘. 그러니까 그때까지만 참아줘. 그러니까 그때까지만 참아줘.
그러니까 그때까지만 참아줘. 그러니까 ist ein Bindewort, das dem Deutschen also oder folglich nahe kommt. 그때까지만 besteht aus dem Nomen 그때 für der besagte Zeitpunkt, der Postposition 까지 für bis und der Postposition 만 zur Einschränkung. Als Ganzes bedeutet 그때까지만 also wortwörtlich nur bis zum besagten Zeitpunkt. Das Prädikat 참아줘 setzt sich zusammen aus dem Verbstamm 참 des Verbs 참다 für gedulden, nach sich zeigen und der vertraut konjugierten Form 아줘 der Hilfsverbskonstruktion 아주다 mit der Bedeutung bitte. Der vollständige Satz 그러니까 그때까지만 참아줘. Ich wiederhole. 그러니까 그때까지만 참아줘 heißt also wortwörtlich, sei also bis zum besagten Zeitpunkt bitte nachsichtig und natürlicher formuliert, also sei bis dahin bitte nachsichtig. Hören Sie sich den Satz zum Schluss noch einmal im originalen Kontext an.
우리 애주 좀 있으면 직장 옮길 거야. 그러니까 그때까지만 참아줘.
아니, 내가 뭐 직장 옮기라고 그랬어. 그러지 마. 안 그래도 돼.
병 주고 약 주니?
그 heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Sieg bei der 47. US-Präsidentschaftswahl am 5. November schnell mehrere Schlüsselpositionen seines Regierungskabinetts für die zweite Amtszeit besetzt.
트럼프 미국 대통령 당선인이 글로벌 안보 전략을 담당하는 국가안보 보좌관에 대중국 강경파 마이크 왈츠 하원 의원을 지명했습니다.
Nur eine Woche nach seinem Wahlsieg kündigte Trump die Ernennung von 14 hochrangigen Beamten an und signalisierte damit größere Veränderungen in der zukünftigen Regierungsführung. Entsprechend wird erwartet, dass sich auch die Sicherheitslage rund um die koreanische Halbinsel erheblich verändern wird. Heute sprechen wir mit Professor Jong De-jin von der Halle-Universität in Wonju über die Aussichten für die Sicherheitslage auf und im Zusammenhang mit der koreanischen Halbinsel in der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Angesichts der kommenden Rückkehr des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump an die Macht erwarten Länder weltweit tiefgreifende Auswirkungen und versuchen, sich darauf vorzubereiten.
We are going to start by all putting America first. We have to fix it. Because together we can truly make America great again for all Americans.
Nach seinem eindeutigen Wahlsieg wird erwartet, dass Trump eine noch stärkere America First-Politik verfolgen wird. Während die internationale Gemeinschaft zögerlich auf Trumps Rückkehr reagiert, herrscht in Nordkorea eine ganz andere Stimmung.
족두들에게 우리의 대응의지를 알리는 데 철저히 부합되는 적절한 군사활동이며 핵무력 강화 노선을 그 어떤 경우에도 절대로 바꾸지 않을 것임을 재선 명백히 확언하셨습니다.
Nordkorea hat vor der Präsidentschaftswahl in den USA mehrmals seine militärischen Muskeln spielen lassen. So wurde am 31. Oktober die neue ballistische Interkontinentalrakete Hwasong-19 abgefeuert. Nach der Wahl hat Nordkorea jedoch von weiteren Provokationen Abstand genommen. Während Trumps erste Amtszeit traf Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un dreimal mit dem US-Präsidenten zusammen, unter anderem zum historischen ersten Gipfeltreffen zwischen den beiden Ländern. Trump hat während seines Wahlkampfs seine Freundschaft mit Kim zur Schau gestellt und erklärt, er könne ein gutes Verhältnis zum nordkoreanischen Machthaber pflegen.
When we get back, I get along with him. He'd like to see me back too. I think he misses me, if you want to know the truth.
Am 26. November berichtete Reuters, dass das Team des designierten US-Präsidenten Donald Trump direkte Gespräche mit Kim Jong-un in Erwägung zieht. Nun liegt die Aufmerksamkeit darauf, ob Trump und Kim einen weiteren Gipfel abhalten werden.
지금 당장은 미국이 앞닥뜨리고 있는 국제정세가 미중 경쟁이라고 하는 상수를 가지고 있는
Derzeit müssen sich die USA mit dem Ukraine-Krieg und Konflikten im Nahen Osten auseinandersetzen. Solche schwerwiegenden Herausforderungen gab es 2017 und 2018 noch nicht, und es scheint ungewiss, ob die Frage der koreanischen Halbinsel in der Außenpolitik Washingtons noch oberste Priorität haben wird. Inzwischen scheint sich Nordkorea etwas verändert zu haben. Während Trumps erster Amtszeit verkündete Kim Jong-un die Fertigstellung der Atomstreitkräfte seines Landes und rief zum Aufbau einer sozialistischen Wirtschaft auf. Um ein günstiges Umfeld für die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen, näherte er sich Südkorea und den USA. Inzwischen ist er jedoch der Ansicht, dass er vom Scheitern des Gipfels mit Trump in Hanoi im Februar 2019 überrumpelt wurde. Es ist fraglich, ob Kim das Hanoi-Trauma überwinden und den Dialog mit den USA wieder aufnehmen wird. Außerdem scheint Nordkorea derzeit enger an Russland heranzurücken. Somit scheint die Wahrscheinlichkeit eines Gipfeltreffens zwischen Nordkorea und den USA nicht mehr so hoch zu sein wie während Trumps erster Amtszeit.
Trump 일기 때만큼 북미 정상 회담 가능성이 이렇게 당장 높아 보인다 이렇게 보이지는 않습니다.
Es ist auch unwahrscheinlich, dass der designierte Präsident Trump in nächster Zeit einen Dialog oder ein Gipfeltreffen mit Nordkorea anstreben wird. In Anbetracht der aktuellen Probleme, mit denen die USA konfrontiert sind, wird davon ausgegangen, dass die USA die Nordkorea-Frage nicht wie in Trumps erster Amtszeit in den Vordergrund stellen werden.
2017년도 같은 경우에는 9월 달에 마지막 6차 핵실험을 하고 2017년 11월 29일 날 화성 15.
Nordkorea führte im September 2017 seinen sechsten und letzten Atomtest durch und testete im November desselben Jahres die Interkontinentalrakete Hwasong 15. Damit sollte die Fähigkeit demonstriert werden, mit Atomwaffen das US-amerikanische Festland anzugreifen. Danach nahm Nordkorea den Dialog mit den USA auf. In diesem Jahr hat Pyongyang die Hwasong 19 entwickelt, die möglicherweise mehrere Atomsprengköpfe tragen kann. Darüber hinaus enthüllte Kim Jong-un den Nuklearkomplex Kangson neben Yongbyon, eine der beiden bekannten Nuklearanlagen Nordkoreas. Als einziges Land, das im 21. Jahrhundert Atomtests durchgeführt hat, verfügt Nordkorea über die modernsten Atomanlagen. Im Vergleich zu vor 6 Jahren ist Nordkorea heute fortschrittlicher und atomar viel besser aufgestellt.
6년 전하고는 굉장히 또 체급이 많이 높아지고 다른 상황이다.
Nordkorea hat die Entwicklung seiner Interkontinentalraketen rasch vorangetrieben.
오늘 비로소 국가 핵무력 완성의 역사적 대여 로켓 강국 위협이 실현되었다고 긍지 높이 선포하시였다.
Seit 2017 hat Nordkorea beträchtliche Fortschritte bei der Entwicklung seiner Waffen gemacht. Dies zeigt sich bei Raketen mit mehreren Sprengköpfen sowie bei Feststoffraketen, die im Vergleich zu Flüssigtreibstoffraketen leichter zu verbergen sind und Überraschungsstarts ermöglichen. Mit anderen Worten, Nordkorea ist nicht mehr das Land, das es während Trumps erster Präsidentschaft war. In seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie einer Rüstungsausstellung am 21. November sagte Kim Jong-un, dass die bisherigen Verhandlungen mit den USA ihn nur in seiner Überzeugung bestärkt hätten, dass Washington eine feindselige Politik gegenüber Pyongyang verfolge. Er betonte auch seine Entschlossenheit, die Verteidigung für die nationale Sicherheit zu stärken. Da sowohl Nordkorea als auch die USA komplexe strategische Berechnungen anstellen, ziehen einige Analysten die Möglichkeit in Betracht, dass Trump das Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas aufgeben könnte.
좀 우려스러운 부분인 것이죠. 트럼프 당선인 같은 경우 7월 달에 공화당 정강 정책에서부터 북한 비핵화 완전히 빠져 있어요.
Der Grundsatz der Denuklearisierung Nordkoreas fehlt im Parteiprogramm der Republikaner aus dem Juli völlig, ebenso wie jede Erwähnung der koreanischen Halbinsel. Das Fehlen dieser Themen zeigt, woran Trump und die Republikanische Partei derzeit wirklich interessiert sind. Wir können daher nicht ausschließen, dass das Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas aus dem Blick gerät. Trump neigt jedoch dazu, Stabilität und Interessen über Gerechtigkeit zu stellen. Es könnte für ihn wichtiger sein, die Sicherheitslage während seiner vierjährigen Amtszeit stabil zu halten und dafür zu sorgen, dass Nordkorea keine Probleme verursacht, während er sich mehr auf die Konkurrenz mit China und Russland konzentriert.
자기는 중국 대리기에 그리고 또 러시아와의 경쟁 여기에 집중할 수 있는 상황 만드는 게 더 중요하겠죠.
Die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel ist seit Jahren das politische Ziel von Südkorea und den USA.
We talk about the guarantees and we talk about unwavering commitment to the complete denuclearization of the Korean Peninsula. This is the document that we just sent.
Nach dem ersten Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA in Singapur im Juni 2018 erklärte der damalige US-Präsident Trump, dass Nordkorea auf eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinarbeiten werde. Da Nordkorea seine nuklearen Kapazitäten jedoch weiter ausgebaut hat, werden in den USA zunehmend Forderungen laut, Nordkoreas Atomwaffen anzuerkennen und Verhandlungen über eine nukleare Abrüstung aufzunehmen. Die Duldung eines Atomwaffenstaats Nordkorea durch die USA könnte jedoch auch bei Südkorea und anderen Nachbarländern zu Forderungen nach eigenen Atomwaffen führen.
북한의 핵 능력이 우리를 실제 목전에서 위협할 만큼 수준이 되면은
Gemäß Artikel 10 des Atomwaffensperrvertrags ist es für Südkorea möglich, aus dem Vertrag auszutreten und sich selbst Atomwaffen zu besorgen, wenn es sich durch Nordkorea bedroht fühlt. Wenn die USA in einer solchen Situation ein Auge zudrückten, würde dies einen nuklearen Dominoeffekt in der Welt auslösen. Meiner Meinung nach sollte sich Südkorea nicht in diese unerwünschte Situation begeben. Selbst wenn Nordkorea dem Einfrieren seines Atomprogramms zustimmt, sollte das Einfrieren nicht nur eine vorübergehende Ausweichstrategie darstellen. Stattdessen sollte es ein Schritt hin zu einer echten Denuklearisierung und einem Frieden ohne Atomwaffen sein.
비핵화로 가는 핵 없는 평화를 향해 가는 그런 이제 상황으로 좀 우리가 포기하지 않고 가야 되겠다 이런 생각은 좀 듭니다.
Eine weitere beunruhigende Nachricht ist, dass die USA möglicherweise eine Reduzierung oder gar einen kompletten Abzug ihrer in Südkorea stationierten Truppen in Erwägung ziehen.
So we're removing we're putting the number down to 25,000 soldiers.
Im Jahr 2020 hatte Trump angekündigt, dass er die in Deutschland stationierten US-Truppen um etwa ein Drittel reduzieren wollte. Während seiner zweiten Amtszeit könnte er nun den Abzug der US-Streitkräfte aus Südkorea zur Sprache bringen.
방위비 분담금 협상을 들고 나오면서 협상 카드로 미국이 충분히 압박을 할 수 있다고 생각을 합니다. 트럼프 1기 때도
Ich halte es durchaus für möglich, dass die USA ihre 28.500 Mann starke Truppe in Südkorea reduzieren oder ganz abziehen. Ein US-Präsident hat in außen- und verteidigungspolitischen Angelegenheiten sehr viel Macht. Wenn Trump beschließt, die Truppen abzuziehen, kann dies durchaus geschehen, auch wenn der Kongress den Prozess verzögern könnte. Aber es würde einige Zeit dauern, eine so große Zahl von Soldaten zu verlegen.
28명이나 280명 있으면 내일 비행기 타고 들어와 이제 이게 되겠지만 25,000명, 28,000명 되기 때문에 시간은 좀 걸릴 거다.
Während des Wahlkampfs drohte Trump damit, die US-Truppen aus Südkorea abzuziehen. Er zielte darauf ab, dass Südkorea einen deutlich höheren Anteil an den Stationierungskosten für die US-Truppen im eigenen Land übernehmen sollte.
If I were there now, they'd be paying us $10 billion a year. And you know what? They'd be happy to do it. It's a money machine.
Trump betrachtet die Verbündeten der USA aus Sicht eines Geschäftsmannes. Während seines Wahlkampfs bezeichnete er Südkorea als Geldmaschine und verlangte, dass Seoul jährlich $10 Milliarden als Gegenleistung für die militärische Präsenz der USA in Südkorea zahlt. Im Rahmen eines kürzlich zwischen Südkorea und den USA geschlossenen Abkommens über die Aufteilung der Verteidigungskosten wird Südkorea im Jahr 2026 etwa $1.13 Milliarden zahlen, eine Steigerung von 8.3% gegenüber dem Jahr davor. Das Abkommen bedarf jedoch nicht der Zustimmung des US-Kongresses, sodass die USA Neuverhandlungen einfordern könnten.
방위비 분담금 재협상 요구는 이건 100%가 아니라 1000%.
Ich bin mir absolut sicher, dass die USA Neuverhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten verlangen werden. Aber Trumps Forderung nach einer neun- oder zehnfachen Erhöhung ist unvernünftig. So kann Südkorea beispielsweise die Tatsache hervorheben, dass es in Pyeongtaek den größten US-Militärstützpunkt in Übersee errichtet hat. Wenn mehr als 28.000 Soldaten auf das US-amerikanische Festland verlegt würden, müssten die USA die Kosten für deren Stationierung ganz allein tragen. Derzeit trägt Südkorea einen erheblichen Teil dieser Kosten. Für die USA ist die Präsenz ihrer Truppen in Südkorea ein wichtiges Druckmittel, um ihren Einfluss in Nordostasien geltend zu machen. Daher kann man nicht einfach sagen, dass die USA Südkorea bloß einen Gefallen tun. Gemäß dem Vertrag über die gegenseitige Verteidigung zwischen den USA und Südkorea ist Seoul nicht verpflichtet, die Kosten für den Unterhalt der amerikanischen Streitkräfte zu tragen. Im Einklang mit seiner wirtschaftlichen Entwicklung hat Südkorea jedoch seit 1991 diese Unterhaltskosten teilweise übernommen. Diese Vereinbarung kann im Lichte des freundschaftlichen Charakters des bilateralen Bündnisses verstanden werden. Südkorea muss diesen Teil betonen und die USA davon überzeugen, dass bereits voll kooperiert wird.
Trotz Seouls Erklärungen und Überzeugungsarbeit könnten Südkorea und die USA ihr Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten neu aushandeln. Dabei könnte die Diskussion über den Abzug der US-Truppen aus Südkorea neu entfacht werden. Viele Menschen werden dann die Verlässlichkeit des US-Atomschirms für die Verteidigung Südkoreas im Notfall auf der koreanischen Halbinsel in Frage stellen, und das könnte das Fundament der Allianz erschüttern. Es wird erwartet, dass Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus bedeutende Veränderungen in verschiedenen Bereichen mit sich bringen wird, nicht zuletzt auch bei der Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel. Für Südkorea ist es von entscheidender Bedeutung, durch mutigere und ausgefeiltere Maßnahmen, die auf die sich wandelnde regionale und internationale diplomatische Situation zugeschnitten sind, die drohende Krise in eine Chance zu verwandeln. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.